Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Eine Zweitligasaison ist erst zu Ende, wenn man auch zu Hause gegen Dennis Diekmeyer gespielt hat. Herzlich willkommen zum Worum Podcast. Es ist Mittwoch, es ist Folge 92. Und es ist mir eine Riesenfreude, meinen liebsten Freund und treuesten Fußballkameraden wieder bei mir zu haben. Ich küsse deine Augen, Jan.
Ja, mein lieber Thomas, einen schönen guten Tag. Cool, dass wir es doch noch geschafft haben. Ich sage nur, du or Diekmeyer.
Ja, wie gesagt, also dass wir es überhaupt noch geschafft haben, das hast eher du noch möglich gemacht. Und ich sag mal, ich küsse deine Augen heute nicht ganz angebracht. Ich tupfe dir den Schweiß von der Stirn.
Ja.
Wäre ja. Vielleicht passender gewesen. Wie sieht's aus bei dir? Stresslevel, Ruhepuls?
Ja, Arsch voll Arbeit, Ruhepuls liegt gefühlt bei 120, was für jemanden wie mich eindeutig zu hoch ist.
Ja, das ist wahr.
Aber du weißt ja, wenn man das Ganze ein bisschen organisiert, dann findet sich doch für den Worum-Podcast immer ein bisschen Zeit.
Ja, das Gute ist ja, Länderspiele sind vorbei, ein wichtiges Werder-Heimspiel steht an.
Steht an, genau.
Du bist da, ich bin da, es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja,
es braucht wenigstens eine Konstante in dieser Fußballsaison und in der momentanen Zeit. Und dass du das bist und dass es der Worum-Podcast ist.
Ah. Apropos schöne Konstante, eine zweite fällt mir spontan jetzt auch noch ein, die wir schon versprechen können. Wir werden auch in Folge 92 ohne Ohrfeigen auskommen.
Ja, ja. Ja, die wird derzeit sehr inflationär benutzt, das ist wohl wahr.
Ja, und viel, viel Gesprächsstoff.
Ja, allerdings.
Mein Lieber, du, Diekmeyer, ist doch eigentlich ein ganz hübscher Titel.
Ja, ein total hübscher Titel, zumal wir mit Dennis Diekmeyer ja jemanden haben, der irgendwie, spätestens seitdem er nach Sandhausen gewechselt ist, für Werder-Fans zumindest, Hass- und Liebesobjekt zugleich ist, denn er ist halt Ex-HSVer und demzufolge ist eine gewisse Grundantipathie, liegt zumindest auf der Hand, und gleichzeitig ist er aber auch jemand, der als Ex-HSVer seinem Ex-Club, dem HSV, auch in schöner Regelmäßigkeit ziemlich wehtut, indem er nämlich einfach immer nur trifft, wenn es gegen den HSV geht, oder?
Ja, ich glaube sogar nur einmal, ne?
Nee, er hat sogar schon zweimal getroffen, oder?
Weiß ich nicht, ob du ihm da nicht Torjägerqualitäten zusprichst, die ein bisschen von der Häme genährt werden.
Ja, das kann gut sein. Das ist bei meiner Person mit Blick auf den HSV durchaus möglich. Da möchte ich dir nicht widersprechen.
Okay, also bevor wir das, wie das sonst gerne gemacht wird, irgendwelche Probleme und Ängste auf eine bestimmte Person projizieren.
Ja.
Ja. Zwei Sachen noch dazu. Also legendär auf jeden Fall das eine Tor gegen den HSV. Ich meine, es war sein einziges, womit er, ich glaube, das war das 5:1 von Sandhausen in Hamburg, womit er dem HSV einmal mehr den Aufstieg kaputt gemacht hat. Und zweiter Funfact, der war auch mal bei uns. Der war Werder-Spieler. Ne? Also
ja,
der ist nicht, der ist da nicht reingeboren in dieser HSV-Vergangenheit, sondern
in der Jugend, ne? Meine ich.
Ich glaube auch, er trägt diesen Stempel HSV selbst gewählt, und ja, jetzt ist er am Wochenende bei uns. Du, Diekmeyer. Wir hatten auch noch andere Alternativen für Titel. Sag mal eben, was hattest du noch?
Ich hatte noch vorgeschlagen, und da kommt dann wieder die wirkliche Kreativität des Head of Content, Creative Direction, Headline, Worum Podcast Specialist raus.
Das bin ja ich.
Ich hatte ich hatte die zugegebenermaßen etwas biederere Variante auf der Zielgeraden. Das hat aber auch einen Hintergrund, denn Ole Werner, für seine Verhältnisse brennt der gerade ziemlich, weil er halt eben auch sagt, jetzt kommt wirklich die entscheidende Phase der Saison.
Ja.
Und da habe ich mich so ein bisschen von anstecken lassen. Nichts Nichtsdestotrotz ist Du or Diekmeier natürlich auf einem anderen Kreativitätslevel als Auf der Zielgeraden.
Das ist genau das, was ich jetzt brauche an Zuspruch. Aber eigentlich auch ganz rational begründet damit, dass dieses Wortspiel ja eigentlich, wenn alles optimal läuft, nur noch in dieser Saison möglich ist.
ja,
weil, weiß ich nicht, wir ja doch irgendwie hoffen, dass jetzt, wo die Crunch-Time beginnt sozusagen, ja, und auch sogar Ole Werner Worte wie, ich bin heiß und jetzt geht's los und so in den Mund nimmt. Zielgeraden, ja, 7 Spiele sind es noch, ne, glaube ich.
Ja, und das sagte Werner auch in einem Mediengespräch, ich glaube gestern oder vorgestern war es, dass er halt auch meinte, ey komm, ja, ne, jetzt sind es nur noch 7 Spiele, dann hast du immer weniger Zeit, um zu reagieren. Und er sagt halt, sowas macht halt auch Spaß und sowas ist halt auch mega spannend, wenn es dann, wie du sagst, in die Crunch-Time der Saison geht. Und wie gesagt, für seine Verhältnisse so Sätze zu hören wie, ich bin heiß, ich bin schon die ganze Zeit heiß, man sieht es vielleicht bloß nicht immer. Denke ich, ja. Hat er recht, understatement as it gets, der gute alte Thomas Scharf-Move, aber dafür lieben wir ihn.
Ich bin so aufgeregt.
Ja, genau. Okay. Ich bin so.
Ja, ja. Oh ja, oh ja.
Ja,
genau. Das ist gut. Das ist
Party, Party.
Ja, gut, aber recht hat der Mann. Er ist nordisch unterkühlt, aber innerlich brennt er.
Ja, und das können wir nur allzu gut nachvollziehen, denn ich brenne auch öffentlich.
Ja.
Ich habe wirklich richtig Bock.
Heiß wie Frittenfett, aber das geht nicht bei den Ölpreisen gerade.
Ja, bei den Sonnenblumenölpreisen.
Genau, wäre das vielleicht ein bisschen vermessen. Ja, ey, Crunchtime, vielleicht, bevor wir dann in die direkte Prognose und Vorbereitung auf Sandhausen gehen, bedeutet jetzt auch, also Sandhausen jetzt und dann kommen ja 3 wirkliche, Do or Die, Do or Diekmeier Spiele mit Pauli, Nürnberg und Schalke.
Pauli, Nürnberg, Schalke, genau.
Ja, oder Pauli, Schalke, Nürnberg.
Nee, es ist Nürnberg, Schalke. Wir haben jetzt, du hast recht. Einmal kurz. Es ist jetzt Sandhausen, dann bei St. Pauli, dann zu Hause gegen Nürnberg und dann auf Schalke, genau.
Ja, okay, also weiß ich nicht. Natürlich so ein bisschen die Gefahr besteht auch, dass man, wenn man auf den kommenden Monat blickt, ja, auf diese Crunch-Time, meinst du, da besteht die Gefahr, dass Werder jetzt Sandhausen unterschätzen wird?
Ich habe da komischerweise ein ähnliches Gefühl wie bei den letzten Spielen, wo wir vor den Partien immer gesagt haben, ja, okay, aber normalerweise auf dem Papier muss das ein klarer Dreier sein.
Ja. Ich glaube,
ich wollte gerade sagen, ne, ich glaube, dass das vor Ingolstadt dann der vielleicht so ein Weg-auf-Signal war, zu sagen, die kämpfen alle, für die geht's halt auch noch um was. Sandhausen ist auch noch mittendrin im Abstiegskampf, die kommen auf jeden Fall mit dem Messer zwischen den Zähnen. So. Trotzdem glaube ich auch, dass sie eben dass die Gefahr zumindest durch das Unentschieden gegen Ingolstadt solche Mannschaften zu unterschätzen, ich sag jetzt mal minimiert ist. Nicht weg ist, aber minimiert ist. Und trotzdem ist das, glaube ich, ein Spiel, das absolut offen und auf Messers Schneide steht, weil die spielen eine bislang echt gute Rückrunde, ne?
Die spielen eine mega Rückrunde. Ich habe mir das mal angeguckt, ne? Die sind nach einem kleinen Hinweis, den ich auf Twitter bekommen habe und dachte, Moment, check ich doch mal eine zweite Quelle, also zumindest noch mal Telegram. Nee, aber also, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, ne? Sandhausen ist zwar weiter im Abstiegskampf, ja, und so wie es aussieht, wenn man auf die Tabelle guckt, wohl aus dem Gröbsten raus, also Relegationsplatz könnte ihnen noch drohen, ja, direkte Abstiegsplätze Ingolstadt und Aue stehen da, die sind schon relativ weit weg, aber Sandhausen tatsächlich Rückrundentabelle Platz 4, ja, was schon wirklich, wirklich gut ist. Die haben zwar das letzte Spiel jetzt vor dieser völlig überflüssigen Länderspielpause Pause, weil man nicht gerade selber Profi ist, haben sie zwar zu Hause verloren, 0-1 gegen Rostock. Ja, klingt erstmal relativ mies, aber Rostock spielt auch eine gute Serie. Vom Spielverlauf her, was ich nachlesen konnte, war das wohl auch mehr als unglücklich. Ja, also gefühlt war Rostock wohl echt nur 2-3 Mal vom Tor und macht einen. Und die Sandhäuser, wie ich gelernt habe, haben wohl reihenweise Chancen vergeben. Und vor dieser Heimpleite gegen Rostock war Sandhausen 7 Spiele ungeschlagen. Ne? Ja. Also vor Rostock war direkt das 1-1 in Darmstadt, ja, wo wir auch ja gemerkt haben, das ist jetzt auch kein Selbstläufer, die Truppe. Ja. Und ja, 7 Spiele ungeschlagen und haben, warte, ich habe irgendwo mir das aufgeschrieben, 4 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen. Jetzt in den in der Rückrunde 11-8 Tore, also echte Minimalisten.
Ja.
Und ja, und scheinbar wirklich eine richtige, ja, schwer zu spielende Kacktruppe, und die waren ja in der Hinrunde, entschuldige den einen Satz noch und dann ist die Ego-Show vorbei, die waren ja in der Hinrunde wirklich, war ja eine Katastrophe bei denen, ne? Ja. Da standen die ja wirklich ganz tief unten drin und haben dann in der Winterpause wohl richtig Personal nachgelegt, unter anderem auch Tribol.
Ja.
Und seitdem scheint das da einigermaßen zu laufen.
Ja, und haben jetzt halt auch gerade in der Länderspielpause, das muss man halt dann auch gucken, ist das ein Muster mit Wert, aber haben immerhin nach einem 0-2 Rückstand noch gegen VfB Stuttgart gewonnen. Mit 3-2.
Jetzt
in der Pause.
Im Freundschaftsspiel.
Genau, in so einem Testspiel.
Okay.
Ne, muss man halt gucken, Aufstellung von Stuttgart, von dem, was ich jetzt überflogen habe, das war halt jetzt nicht die erste Elf, aber die Davi stand auf dem Platz unter anderem und so. Also das alles andere als das, und immer ein Erstligist, der ja nun auch in den letzten Wochen immer mal wieder, zwar auch im Abstiegskampf, aber doch auch Ausrufezeichen gesetzt hat. Da musste erstmal zurückkommen, finde ich. So, die kommen sicherlich auch mit, sagen wir mal, zumindest nicht hoffnungslos nach Bremen.
Ja, aber ich hab jetzt gerade mal gecheckt hier, von wegen zweite Quelle. Ich meine, hier die Davi hat gespielt, okay, in Stuttgart, dann hier der Anton in der Innenverteidigung, Koulibaly vorne. Also das war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie die U23 aufgelaufen
ist. Genau, das meine ich. Ne? Und dann halt zurückzukommen und das Ding noch zu drehen, das gibt natürlich auch immer nochmal einen Push. Also, das ist alles andere als ein Selbstläufer, und ich bleib trotzdem dabei, wenn Werder direkt aufsteigen will, sind das die Spiele, die du gewinnen musst, weil umso mehr, wenn du darauf guckst, was dann danach für Spiele anstehen.
Ja, genau. Und das ist ja auch so, dass du dieses Wochenende die Konkurrenz jetzt auch keine leichten Spiele hat.
Ne? Wollte ich gerade sagen.
Also auf dem Papier haben wir die leichteste Aufgabe. Und wenn du davon ausgehst, hier Schalke spielt in Dresden, ja, Dresden zum ersten Mal wieder ausverkauft. Wir erinnern uns an Capretti, Pasta Capretti, was ich ja nie wieder sagen wollte. Ne? Das war Folge 87b, wenn du dich erinnerst. Die haben uns ja nun auch mit dem neuen Trainer gefordert.
Ja, Vorsätze, so wichtig, Thomas.
Ja, das ist richtig. Und da bin ich konsequent.
Ja, ich merke das auch.
Da
ja.
bin ich konsequent, Folge 87. Darmstadt spielt gegen Kiel, ja, sieht auf dem Papier auch leicht aus, aber Kiel, 5 beste Rückrundenmannschaft, hat auch eine gute Serie. Und Pauli spielt in Rostock, die auch richtig gut drauf sind seit ein paar Wochen. Ja. Und abgesehen davon, Hansa gegen Pauli, ich sag mal, ist auch nicht gerade ein Sympathieduell.
Naja, und ich würde auch mal sagen, also Rostock als Aufsteiger, die können mit 3 Punkten jetzt einen riesen Schritt machen in Richtung Klassenerhalt, ne?
Ja.
Wenn die das Ding gewinnen sollten, die spielen vor eigenem Publikum, dann sind die mit 37 Punkten, also wirklich dann schon so beruhigend weit vom Relegationsplatz weg, dass sie dann irgendwie zumindest sich das Finale innerhalb der nächsten 2-3 Wochen erarbeitet haben.
Ja, und die haben absolut Selbstvertrauen, ne?
Ja.
Und dann, ich weiß gar nicht, ob Rostock wieder voll machen darf, das Stadion. Ich glaube, MacPom ist da ja noch ein bisschen...
Mit Höchstinzidenz,
ja,
glaube ich, sind ein bisschen hinten, ne?
Genau, Dresden darf wieder voll machen, weil ja. Corona und Sachsen, also das hat schließlich es ja...
Hat da nie stattgefunden.
Ne, hab ich mal gelesen.
Ja.
Naja, okay, aber was ich sagen will, ist, auf dem Papier haben wir, glaube ich, den leichtesten Job.
Ja, vermeintlich ja, aber wir haben halt eben dann auf der anderen Seite auch die Bleikugel am Bein, die sich bei uns mit dem Schriftzug Verletztenlager beschriften lässt.
Ja.
Das war ja schon unser großer Zitterpunkt vor dem Spiel gegen Darmstadt und hat es zum Glück dann dank einer wirklich großartigen Mannschaftsleistung zu einem Sieg gereicht. Aber im Prinzip hat sich ja nicht wirklich so viel verändert, beziehungsweise, so wie es aussieht, Duxch ist wieder da.
Ja.
Duxch wird wieder spielen können, Corona-Infektion überstanden. Ich habe gerade gelesen, Bittencourt ist auch wieder mit bei der Mannschaft dabei,
ja.
Was super ist.
Hat heute zum ersten Mal wieder, glaube ich, trainiert, ne?
Genau. Und zwar nicht wieder fit am Wochenende, aber immerhin doch auch relativ gute Nachrichten von Ömer Toprak und Mitch Weiser, die beide heute wohl individuell trainiert haben. Also ja, immer noch angespannt, aber mit Duxch und Bittencourt kehren zumindest zwei Leistungsträger zurück und das werden wir sicherlich auch in der Leistung am Samstag sehen.
Ja, hoffentlich, ne? Man weiß ja nie irgendwie, was so eine Infektion hinterlässt, ja.
Ja.
Nicht jetzt an krassen Long-Covid-Langzeitschäden, aber es ist ja schon so, dass du ein paar Tage wie bei einer Grippe ausgenockt bist, ja.
Ja.
Und weiß ich nicht. Und Leo ja auch, glaube ich, sogar ein paar Tage länger jetzt noch. Ich glaube, wie gesagt, heute, glaube ich, wirklich zum ersten Mal wieder auf dem Platz gestanden. Ja, beide wohl wieder einsatzfähig, ja, aber ob die dann von Anfang an spielen, ist halt die Frage, ne? Und ob das Sinn macht für Ole Werner, Duxch von Anfang an zu bringen mit der Gefahr, dass der nach 60 Minuten platt ist, ja, oder ob es mehr Sinn macht, ihn erstmal draußen zu lassen und im schlimmsten und noch zu schonen, ne, im schlimmsten Fall als Joker zu bringen, und bei Leo ja auch die Frage.
So. Aber dafür war Darmstadt halt dann eben auch wirklich eine gute Erkenntnis, ne? Weil ich glaube, mit den Erfahrungen, die Werner jetzt auch mit der, ich nenne das jetzt mal, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, ne, aber mit der Notelf von Darmstadt grundsätzlich zu sehen, dass der Druck nicht so immens groß ist, diese Leute unbedingt wieder reinwerfen zu müssen, weil man im Grundsatz weiß, vielleicht mit qualitativen Einbußen, die sich aber im Rahmen halten, und du trotzdem Leute noch im Kader hast, die das auch auffangen können, weil der Teamspirit einfach stimmt.
Ja, ne? Richtig. Und jetzt natürlich Ole jetzt wieder ein bisschen mehr Qual der Wahl hat und natürlich auch einige der Spieler, die dann neu kamen, ja, und die Ausfälle kompensiert haben, ich nehme mal als Beispiel Niklas Schmidt, ja, oder auch Dingschi, ja, wirklich abgeliefert haben.
Ja,
auch.
Genau.
Und da natürlich auch die Frage ist, ne, aber das machen wir dann, glaube ich, gleich nochmal ausführlich mit Rate die Aufstellung und so, aber grundsätzlich natürlich die Frage ist, nimmst du die dann raus für andere Spieler, die zwar den größeren Namen haben und mehr Spieler auf dem Buckel haben, die aber gerade aus der Corona-Quarantäne kommen? Und auch da muss man ja noch differenzieren. Ich denke, ein fitter Duxchi, ne, da wird kein anderer Stürmer oder ein Typ wie Erin Dingschi wird da nicht sagen, ey, warum der denn, ne? Ich habe doch ein gutes Spiel gemacht. So, aber natürlich, ich finde, bei Bittencourt, dem wir ja auch in den Partien vor Darmstadt, vor seinem Ausfall, jetzt auch nicht immer das beste Zeugnis ausgestellt haben, wie das da aussieht, da muss Ole, glaube ich, auch sich genau überlegen, wie er das gewichtet.
Ja, ich glaube, das hat er ja in der Vergangenheit auch immer gezeigt, ne, wenn nur der leiseste Zweifel daran besteht, ob die Leute in irgendeiner Form 100% ihrer Leistung bringen können, dann greift er lieber auf Alternativen zurück, und andersrum wird halt auch ein Schuh draus, sobald er sieht, die sind zu 100% im Besitz ihrer Kräfte, dann ist er dann aber auch jemand, der zumindest, so erinnere ich es zumindest, bei diesen Achsenspielern, oder dazu zähle ich auch Leo, dass er die dann auch bringt.
Ja.
So, ne? Weil das ist halt einer der Spieler, den er immer vertraut hat, und er hat ja sowieso auch an dieser Grundelf immer festgehalten, wenn es da nicht in irgendeiner Form Verletzungen oder Ausfälle gab. Deswegen, ja. Aber sprechen wir gleich in Rate die Aufstellung nochmal drüber.
Ja.
Vielleicht nochmal einen kurzen Abriss. Das ist ja dann auch als positiv zu verbuchen von dem, was ich bislang gelesen habe. Von den Länderspielreisen keine Verletzten zurückgekommen. Alle Stammspieler haben es überstanden, waren teilweise sogar auch erfolgreich, was ja erstmal gut ist. Schmiedi hat getroffen.
Ja, und der war ja auch genau. Captain, ne? U21 genau. Von Österreich.
Genau, die haben auch gewonnen.
Okay.
So, das ist ja dann auch immer eine Sache, wo sie so ein bisschen mit stolz geschwellter Brust zurückkommen. Veljkovic hat sich nicht verletzt, hat 45 Minuten gespielt, habe ich gerade noch gelesen. Gruev hat, glaube ich, auch gespielt für Bulgarien. Ich weiß gar nicht, wie die gespielt haben. Ich glaube, die haben auch unentschieden gespielt, ne?
Auch U21 aber, ne?
Ja. Ja, haben, glaube ich, unentschieden gespielt. Also alle wieder zurück, teilweise mit Erfolgserlebnissen, keine Verletzten, toi, toi, toi.
Ja. Und vor allem auch keine Corona-Infektion. Ne? Veljkovic, Serbien, hat, glaube ich, jetzt, kann das sein, bei diesem Eriksen-Comeback in Kopenhagen in Dänemark, hat Serbien, glaube ich, 0-3 auf den Arsch gekriegt, hat er 45 Minuten gespielt, ja.
Ja, genau.
Ja gut, aber in Dänemark gibt es ja auch kein Corona, ne?
Genau.
Die haben das ja.
nicht mehr, haben sie abgesagt.
Insofern ist ja gut. Ja, also wichtig, ne? Ich glaube, noch ein Ausfall hinten, das kann Grosso dann auch nicht mehr ausbügeln.
Ja, und Friedel, um das noch nachzureichen, selbstverständlich auch kein Thema fürs Wochenende mit seiner Bauchmuskelzerrung, aber auch der wieder in der Reha.
Ja gut, in der Reha, aber der stand noch gar nicht wieder auf dem Platz, ne? Also
Nee. Seltsamerweise
dachte ich zumindest vor, als diese Verletzten-Serie uns getroffen hat, Friedel hatte sich ja im Spiel verletzt, Toprak wieder die Wade und mit Schweizer, da hieß es Muskelbündelriss oder so.
Mhm.
Ne? So, und war in meinem Kopf das Setting eigentlich so, dass ich dachte, okay, Ömer fällt jetzt 3 bis 11 Jahre aus, ja,
ja genau.
Muskelbündelriss, das dauert auch ein paar Wochen, Weiser, im schlimmsten Fall spielt er in der Relegation wieder für uns.
Und, wobei und die Deichstube bei Weiser schreibt, mittlerweile schreiben sie nur noch vom Muskelfaserriss, was ja die Hoffnung nähren würde, dass der möglicherweise doch schon in 1, 2, 3 Wochen wieder
am Start ist. Ja, genau, darauf wollte ich ja gerade hinaus.
Ah, okay,
ne?
Entschuldige.
Also, ne, und dass ich dachte, okay, bei Friedel so eine Verletzung da, ne, bei dem zusammen, dachte ich, der würde als erstes wiederkommen. So, und dann kamen ja wirklich ein paar ganz positive Nachrichten, dass hier Papa Ömer der Erste war, wieder auf dem Platz.
Ja,
ne? Genau. Und zumindest individuell, aber zumindest wieder, also noch nicht in die Zweikämpfe, klar, aber zumindest alle kompletten Bewegungsabläufe wieder gemacht hat. Genau. Und dann habe ich auch gelesen, dass er anders als bei seinen sonstigen Verletzungen nicht nach Leverkusen gereist ist, um sich da von irgendeinem Voodoo-Handaufleger und da dachte ich, okay, das ist doch schon mal wirklich ein gutes Zeichen. Und dann kam
von
das
von einem Schamanen.
Ja, genau. Und was meintest du dann mit Schweizer, dass sie auch die Diagnose geändert hat, oder?
Ja, die Deichstube schreibt jetzt nur noch von Muskelfaserriss, was ja was anderes ist als Muskelbündelriss, weil die Faserrisse in der Regel ja wirklich nach, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Wochen ausgeheilt sind, im Normalfall. Was die Vermutung nahelegt, wenn das stimmen sollte und sie sich nicht einfach nur für eine unbedachtere Formulierung entschieden haben, dass er dann möglicherweise schon deutlich früher wieder da ist, als wenn er wirklich einen Muskelbündelriss hätte.
In der Tat, Dr. Siegert.
Jawohl. Ja.
Wie der Chefarztvisite.
Genau.
Nee, also
Schwester Kuhlmann, könnten Sie mir nochmal Kaffee holen?
Genau, Tupfer, Pinzette, Sterbeurkunde.
Ja.
Ich. Ja, also wie gesagt, beide schon wieder auf dem Platz. Und vielleicht, wenn es das letzte Saisonspiel wäre, wird man vielleicht sogar volles Risiko gehen und die wieder reinwerfen. Wenn man sich aber das Programm nach Sandhausen anguckt und Ömer Topraks Krankenakte nochmal
wälzt,
dann ist es vielleicht doch gut, im Heimspiel jetzt gegen die Sandhäuser
eher vorsichtig zu sein.
Ja, und die halt einfach auch gar nicht erst auf die Bank zu.
Ja, genau. Ja, genau. Das steht, glaube ich, sowieso nicht an, aber da bin ich komplett bei dir. Das bringt dann ja im selben Atemzug die Frage nach der Aufstellung mit sich. Da bin ich jetzt mal interessiert daran, wie der feine Herr Kuhlmann, der in der Vergangenheit ja nostradamische Prophezeiungen, die dann auch wahr wurden, an den Tag gelegt hat. Sag doch mal, was glaubst du, wie er aufstellt? Unter den Aspekten, die wir jetzt gerade besprochen haben.
Worauf spielst du jetzt an?
Ich habe keine Ahnung, Thomas, ich erinnere mich nicht mehr.
Okay, also...
Ja, du hast Darmstadt genau richtig vorhergesagt und Christian Groß hat hinten in der Zentrale in der Mitte gespielt und ich lag komplett falsch mit meinem Hot Take. Deswegen, bitte.
Ich hab noch mal
ich höre dir gebannt zu. Ich setze mich zu Füßen, ich habe mir einen Tee gekocht und ich klebe an deinen Lippen.
Ja, da ich hab auch nach Darmstadt noch mal ein bisschen Presseecho mir kommen lassen.
auf deine Prognose?
Anhand und das mit meiner Prognose abgeglichen und es waren Sätze zu lesen wie das hätte kaum jemand für möglich gehalten, das galt als kaum vorstellbar, das Grosso in die Dreierkette, ja.
Warst du dir auch nicht zu schade, dann bei Twitter zu posten, Moment mal, einer wusste es.
Nee, so habe ich es nicht gesagt, sondern auch bei uns gilt ja, der Star ist die Mannschaft, mein Freund. Ja,
ne,
Mr. Kaum und Herr Vorstellbar.
Ja.
Laden noch mal zum Nachhören. Ja. Ja. Okay.
Ich weiß, wer Mr. Kaum ist. Ja.
Genug gebauchpinselt. Also, gegen Sandhausen. Gehen wir mal davon aus, dass ja Toprak, Weiser weiter ausfallen und dass auch den Lasse Mai in der Kette hinten gegen Darmstadt jetzt niemand vermisst hat. Ja, so. Mhm. Da würde ich doch davon ausgehen, dass da hinten wir die gleiche Konstellation sehen werden. Also, dass vor Pavlas wieder Grosso in der Mitte spielt und die beiden anderen Innenverteidiger-Jobs an Tony J, Anthony Jung und Milos Veljkovic gehen, der einmal mehr froh sein wird, dass er keine Kommandos geben, sondern nur befolgen muss. Ja, so, Weiser Ausfall, ja, es gibt keinen Grund, denke ich, einen Boom rauszunehmen. Er hat, wie gesagt, er ist jetzt nicht Messi, aber er hat auch gegen Darmstadt reingeworfen, was er kann. Ne? Hatten wir angesprochen in der letzten Folge, über 12 Kilometer gelaufen, viele Zweikämpfe. Und ich glaube, nach dem Spiel gegen Darmstadt er auch weniger verunsichert zu Spielbeginn sein wird, wie bei dem Flutlichtspiel, ne?
Mhm.
Vor unser beider kritischen Augen auch. Das macht einen natürlich nervös. Ja, und links, denke ich, Felix Agu auch super, weil da ja auch dann direkt Dennis Diekmeier der Gegenspieler ist, der ja, ich sag mal, auch eher übers Tempo kommt als über, wie soll ich jetzt sagen, technisches Ausnahmetalent. Weißt du, was ich meine? Also
ja, selbstverständlich weiß ich, was du meinst.
So, und der aber ja schon in diesem Sandhäuser-Spiel jetzt nicht ganz unwichtig ist, die spielen so ein 4-2-3-1-System. Ja, und dementsprechend viel über die Außen. Ja, die sind gefährlich bei hohen Bällen, auch bei Standards, wenn wir mal die Aufstellung kommen lassen. Da gibt's also einige Spieler, die, ne, also der offensive Mittelfeldspieler Bachmann heißt der, die war mir nie so groß aufgefallen. 1,98 groß. Ja.
Ja.
Vorne drin, Testrot, ne, war glaube ich irgendwann im Mittelalter auch mal bei Werder, aber ist ein erfahrener Zweitligastürmer, lange Zeit bei Aue und so, trifft gut, also ein guter Mann, der ist auch nicht klein, ja, so, und die kommen halt viel über diese Flanken und da ist, glaube ich, ein Typ wie Agu und auch rechts ein Typ wie ein Bomb, die es da doch tempomäßig uns so aufnehmen können gegen so schnelle Außenverteidiger, die da nachrücken, ist, glaube ich, eine gute Wahl.
Ja.
Dann gehe ich davon aus, dass Rapp wieder auf der 6 startet, hat eine gute Partie gemacht, auch gegen Darmstadt, ne? Wobei man immer im Hinterkopf haben muss, war halt auch über eine Stunde in Überzahl, aber trotzdem. Schmiedi kommt gestärkt wieder, für mich gesetzt auf der 1-8er-Position und ich würde auch auf jeden Fall im Hinblick auf die nächsten Wochen und die Corona-Infektion auch Niklas Schmidt nochmal von Anfang an bringen.
Okay. Und dann im Sturm?
Ja, da ist die Frage. Da wollte ich nochmal zweite Meinung von Dr. Siegert einholen. Was? Oder mach du doch erstmal.
Ja. Und dann okay, Herr Vorstellbar. Und dann ich fange an mit, also ich glaube, dass er auf der rechten Seite mit Nikolai Rapp spielen nee, ich bin zumindest, was die Defensive angeht, komplett bei dir. Ich glaube auch, dass Rapp auf der 6 spielen wird. Ich glaube allerdings, dass er Leo wieder spielen lassen wird. Und ich glaube, dass er im Sturm erstmal Ehre eine Chance gibt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie bei Marvin Angst haben, da zu früh Risiko zu gehen. Ich las auch, dass sie ihn so langsam ranführen wollen. Ist für mich ein Zeichen dafür, dass er noch nicht wieder voll bei Kräften war.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass sie vorne mit Ehren und Fülle spielen und dann halt eben wirklich die Option haben, Marvin möglicherweise in der letzten halben Stunde noch zu bringen.
Ja, genau das war nämlich auch, deswegen hatte ich mich dann so feige aus dem Vortrag zurückgezogen und bin weggelaufen, weil das war nämlich genau mein Gedanke. Ne? Könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen, ja, zumal Dingchi, wie gesagt, eine gute Leistung gebracht hat gegen Darmstadt, Tor vorbereitet und das wieder zu Hause ist und man mit dem Argument Corona auch Duxi durchaus plausibel erklären kann, warum er vielleicht erst zur 70. kommt oder ne? So, und Dingchi endlich mal die Chance gibt, endlich sein erstes Tor zu schießen. Aber
ja, das wäre echt geil, ja.
Eine Frage schließt sich noch an, ne? Wenn das dein Argument ist, was ich nachvollziehen kann, ne? Duxi deswegen draußen zu lassen und den Jungvogel, sag ich mal, das Küken, ne? Für den hässlichen Vogel zu bringen. Warum denn dann nicht auch die gleiche Theorie anlegen bei Leo und Niklas Schmidt?
Weil ich glaube, dass Leo einfach als ein viel zitierter Führungsspieler echt wichtig auch für die Leitwolf-Rolle auf dem Platz wichtig ist. Und ich glaube, immer gemessen an der Tatsache, dass er hoffentlich fit genug ist, um das Spiel von Anfang an zu bestreiten, könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn die Chance besteht, dass er 90 Minuten durchhält, Ole Werner auch auf ihm bauen wird. Aber ich muss dir jetzt auch was sagen, Herr Vorragend.
Nee, Herr Vorstellbar.
Ja, für mich bist du aber hervorragend auch. Ich muss so ein bisschen aufs Gas drücken, das tut mir total leid, weil ich beruflich so ein bisschen in Stress komme. Deswegen lass uns doch bitte einmal ganz kurz noch mit den Tipps aufhören und dann nimmt der Sieger das Abwürgen der Folge komplett auf seine Kappe. Aber er kommt so ein bisschen in Zeitstress leider.
Ja, okay, dann mache ich es kurz. Ich hab irgendwie kein gutes Gefühl.
Ja, ist ja okay.
Muss ich wirklich
mal
sagen.
Mal vertauschte Rollen.
Ja, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl und ich schwanke zwischen einem 1-1 und einem 2-1-Sieg.
Ja.
Aber weil es ja zuletzt so gekommen ist, wie ich gesagt habe, sage ich 2-1.
Ja, das ist eine gute Herangehensweise. Ich sag 4-0.
Echt? Warum? Wie kommst du denn darauf?
Ich glaube, dass die Mannschaft absolut verstanden hat, worum es geht. Ich glaube auch, dass die total Bock haben, jetzt in das Finale der Saison zu starten. Und zugegebenermaßen braucht es dafür ein frühes Tor. Aber wenn das fällt, glaube ich, dass wir die auseinanderspielen.
Oh, krass. 4-0 sogar. Okay. Mhm. Das sind ja wirklich mal ein bisschen vertauschte Rollen.
Ne? Ja, du weißt ja, der Siegert ist gerne mal der Hot-Take-Siegert, aber hey.
Okay, und unterschätzt du da die Sandhäuser nicht auch ein bisschen?
Ich meine, ja, selbstverständlich, aber das mache ich ja mit jedem Gegner.
Okay, nehme ich auch, mein Lieber, nehme ich auch.
Ja, siehste.
Und wenn es so kommt, bin ich dran mit Bier holen.
Jawohl, ihr Lieben, Folge 92 war das. Du or Diekmeier heißt die Folge, auf Thomas Mist gewachsen und ich bin ein bisschen neidisch, dass er immer wieder mit solchen Ideen um die Ecke kommt. Nichtsdestotrotz, lang ist es nicht mehr. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir drücken die Daumen für Sonntag 13:30 im Weserstadion, Werder gegen Sandhausen. Und dann hören wir uns im Nachgang wieder. Ich bleib in Bremen, deswegen werden wir Sonntag wahrscheinlich keine neue Folge machen können, sondern werden das Anfang der kommenden Woche machen müssen. Aber das kriegen wir auch hin und wir werden danach alle hoffentlich noch etwas glücklicher sein, als wir das ohnehin schon sind. Mein lieber Thomas, schöne Restwoche euch da draußen auch. kommt gut rüber.
Ganz kurz noch, unsere Kolumne NWZ Online, Brille Grün-Weiß, beschäftigt sich wegen der Länderspielpause mit diesem Juno-Comeback.
Ach so, stimmt, ja, genau, stimmt. Sladi, möchtest du nicht so, nein.
Zurück zum Ex, lest mal rein, wir haben eine relativ eindeutige Meinung dazu.
Genau, also ihr Lieben, kommt gut durch und wir drücken die Daumen fürs Wochenende. Haut rein.
Ich küsse deinen Kalender.
Tschüss.
Gute Woche, gutes Spiel.